Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und im Studio begrüßt Sie dazu Philipp May. Schönen guten Abend. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat's wieder getan. Zum zweiten Mal in seiner noch jungen Amtszeit hat er für große Reformen der EU geworben. Wie das in Europa und vor allem in Berlin angekommen ist, dazu gleich mehr. Außerdem, das Recht auf Homeoffice, das will SPD-Sozialminister Hubertus Heil gesetzlich verankern. Doch jetzt kommt eine Studie zu dem Schluss, dass das Arbeiten von zu Hause ganz schön viele Tücken hat, vor allem für die Arbeitnehmer. Dazu gleich ein Interview mit der Arbeitsexpertin Ute Klammer von der Uni Duisburg-Essen. Und am Ende der Sendung gedenken wir dem langjährigen deutschen Außenminister Klaus Kinkel, der im Alter von 82 Jahren gestorben ist. Keine anderthalb Jahre ist es her, da präsentierte Emmanuel Macron zum ersten Mal seine Vision für mehr Zusammenarbeit innerhalb der EU. Damals war es eine Rede an der Pariser Universität Sorbonne, mit der er sich an die europäische Öffentlichkeit wandte. Die Reaktion, insbesondere aus dem deutschen Kanzleramt, bis heute wohlwollend verhalten. Nun also der zweite Aufschlag des französischen Präsidenten, diesmal als Gastbeitrag in Tageszeitungen aller 28 Mitgliedstaaten. Wieder wählt Macron dabei große Worte und macht kühne Vorschläge für mehr Integration in der EU. Und wieder fallen die Reaktionen in Berlin und Brüssel wohlwollend verhalten aus. Theo Gers fasst die zusammen.
Eine ganze Seite 2 in der Tageszeitung Die Welt füllt der neuerliche Appell von Emmanuel Macron für einen Neubeginn in Europa. 2 zurückhaltende Sätze, so reagiert die Bundesregierung auf das Vorpreschen des französischen Präsidenten. Die Reaktion in Deutschland ist dabei überwiegendes Lob für Macron auf der einen und ein warnendes wieder einmal auf der anderen Seite mit Blick auf die Bundesregierung.
Der französische Präsident hat mehr verdient als Sprachlosigkeit,
sagt etwa Marco Buschmann, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP. Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock zielt ebenfalls in diese Richtung.
Die Bundesregierung muss hier endlich aus ihrem europapolitischen Winterschlaf aufwachen.
Doch genau danach sieht es nicht aus. Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg war Europa so wichtig und doch war Europa noch nie in so großer Gefahr. So dramatisch beginnt der französische Präsident, um dann mit Blick auf die Europawahlen vor Nationalisten zu warnen, die keine Lösungen anzubieten hätten und um ganz konkrete Projekte vorzuschlagen. Etwa eine Agentur, die Wahlen in Europa vor Hackerangriffen und Manipulationen von außen schützen soll. Ein Wettbewerbsrecht, das Unternehmen verbietet, europäische strategische Interessen oder auch europäische Werte zu untergraben, wie Umweltstandards, Datenschutz oder die Zahlung von Steuern in angemessener Höhe. In Macrons Katalog findet sich auch ein an jedes Land angepasster europaweiter Mindestlohn oder ein neuer Innovationsrat, der über genügend Mittel verfügt, um Europa an die Spitze technologischer Umwälzungen zu bringen. Wir dürfen nicht weitermachen wie bisher, so warnt Macron eindringlich. Dagegen die Reaktion der Bundesregierung. Es ist wichtig, dass die proeuropäischen Kräfte vor der Europawahl ihre Konzeptionen vorstellen, erklärt ein Sprecher, und die Bundesregierung unterstützt die engagierte Diskussion über die Ausrichtung der Europäischen Union. 2 dürre Sätze, zu denen sich später eine Stellungnahme von Finanzminister Olaf Scholz gesellt. Macron habe recht. Nicht Skepsis, sondern Zuversicht sollte unser Handeln bestimmen. Wichtig sei, dass wir souverän und stark sind, damit wir von der Welt nicht herumgeschubst werden. Genau das ist auch der Grund, warum Alexander Graf Lambsdorff, FDP, trotz mancher Vorbehalte gegen einzelne Vorschläge Macrons, dessen Vorstoß lobt.
Kein einzelnes europäisches Land allein ist stark genug, in dieser Welt zu überleben. Deswegen, wir müssen uns in Europa zusammenraufen und die Idee, Vorgespräche über eine Vertragsreform zu beginnen, die finde ich ausgesprochen gut.
Macrons Vorschlag, eine Europakonferenz einzuberufen, um ohne Tabus über erforderliche Veränderungen, einschließlich einer Überarbeitung der europäischen Verträge zu debattieren, ist der gewagteste Einzelvorschlag. Bisher schrecken die 28 und nach dem Brexit vielleicht nur noch 27 Mitgliedstaaten vor so einem Mammutprojekt zurück. Denn die Unsicherheiten über die Ratifizierungsprozesse in den Mitgliedstaaten über solche Vertragsänderungen sind groß. Skeptisch auch das Echo der EU-Kommission. Zwar sprachen deren Präsident Juncker und auch Ratspräsident Donald Tusk in Brüssel von einem wichtigen Beitrag zur europäischen Debatte. Ein Sprecher der EU-Kommission wies jedoch auch darauf hin, dass einige Vorschläge Macrons bereits aufgegriffen wurden, etwa die Pläne für eine europäische Grenzsicherung oder zur Schaffung einer europäischen Asylbehörde. Vernichtend dagegen die Kritik von rechts an Macrons neuem Vorstoß. Statt immer neue Visionen für die EU zu entwerfen und anderen Staaten Vorschläge zu machen, sollte er sich zunächst lieber um Frankreich kümmern, empfahl der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland.
Verhaltene Reaktion auf Macrons neuerliche Reformvorschläge. Theo Gers aus Berlin. In Peking tagt seit dieser Woche der jährliche Volkskongress. Das Scheinparlament, das das abzunicken hat, was die Führungsspitze der KP um den allmächtigen Staatschef Xi Jinping vorgibt. Heute präsentierte der Ministerpräsident Li Keqiang den wirtschaftlichen Ausblick. Und er fällt nicht mehr so rosig aus wie in früheren Zeiten. Denn auch wenn sich vor allem die westliche Welt zunehmend vor Chinas Großmachtambitionen fürchtet, hat das Reich der Mitte zunehmend mit Problemen zu kämpfen. Dazu kommt der Handelskrieg mit den USA. Der Druck auf eine wirtschaftliche Öffnung des Landes wird größer. Aus Peking berichtet unser Korrespondent Steffen Wurzel.
Mit der chinesischen Hymne beginnt der Volkskongress. Die knapp 3000 Delegierten in der großen Halle des Volkes in Peking singen mit. Das Staatsfernsehen überträgt live. Und um kurz nach 9 Uhr Ortszeit bittet der Chef des Ständigen Ausschusses des Volkskongresses, Li Jianshu, den Regierungschef ans Rednerpult. Die rund 90-minütige Rede Li Keqiangs bot zwar keine echten Überraschungen, aber wie so häufig in China lohnte es sich, genau hinzuhören und zwischen den Zeilen zu lesen. Denn einige Passagen der Rede hatten es durchaus in sich. Unsere Wirtschaft ist mit Herausforderungen konfrontiert, wie wir sie in den vergangenen Jahren nicht erlebt haben. Es sind nationale und internationale Herausforderungen. Auf unserer Wirtschaft lastet ein Abwärtsdruck. China müsse sich auf diesen Druck und die Herausforderungen einstellen, warnte Li Keqiang. Und auch wenn im Handelsstreit mit den USA ein Kompromiss inzwischen möglich scheint, die wirtschaftlichen Folgen des Konfliktes sind aus Sicht des Regierungschefes gravierend und sie seien auch noch lange nicht ausgestanden, sagte er im Gegenteil. Wir sehen uns mit einem grundlegend veränderten internationalen Umfeld konfrontiert. Der Handelskonflikt mit den USA belastet viele unserer Firmen und deren Planungen. Chinas Wirtschaft steht vor ernsthaften Herausforderungen. Li Keqiang zeichnete also ein durchaus düsteres Bild. Aber auch Lösungsansätze präsentierte er. Um die Konjunktur in Schwung zu bringen, wolle Chinas Staats- und Parteiführung die Steuern senken. Allein die Unternehmen in China sollen um umgerechnet rund 260 Milliarden Euro entlastet werden. Aus Sicht der Shanghaier Ökonomin und Unternehmensberaterin Ye Tan können vor allem die vielen kleinen und mittelständischen Privatbetriebe in China eine Entlastung gut gebrauchen. Die meisten dieser Firmen machen sich schon jetzt ernsthafte Gedanken darüber, ob diese Entlastung von Dauer sind. Sie sorgen sich bereits, dass nächstes Jahr, wenn es der Wirtschaft wieder besser geht, diese Entlastungen zurückgenommen werden könnten. In Sachen Wirtschaftswachstum peilt Chinas Führung dieses Jahr eine Rate von 6,0 bis 6,5% an. Nochmal etwas weniger also als vergangenes Jahr. Eine Angabe, mit der allgemein gerechnet wurde. Interessant bei Li Keqiangs Volkskongressrede auch das, was er nicht angesprochen hat. Das in Europa und den USA hoch umstrittene Wirtschaftsprogramm Made in China 2025 etwa. Kein Wort dazu heute in der Rede. Das ist durchaus als Geste ans Ausland zu verstehen, denn international wächst das Misstrauen gegenüber Chinas Streben nach weltweiter Hightech-Führerschaft. Genau dafür steht Made in China 2025.
Auf dem chinesischen Volkskongress warnt Premier Li Keqiang vor wirtschaftlichem Abwärtsdruck. Steffen Wurzel aus Peking. Zurück nach Deutschland, wo möglicherweise bald das Gute-Arbeit-zu-Hause-Gesetz kommt oder so ähnlich. Die SPD-geführten Ressorts setzen ja seit neuestem auf plakative Namen für ihre Initiativen. Und jetzt will Sozialminister Hubertus Heil das Recht auf Homeoffice für Arbeitnehmer gesetzlich verankern. Doch das hat auch seine Tücken, denn laut einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung erkaufen sich die Arbeitnehmer die Flexibilität durch Homeoffice mit deutlich mehr Überstunden von zu Hause aus. Über weitere rechtliche Fallstricke berichtet jetzt Manfred Götzke.
Der Arbeitgeber soll sicherstellen, dass das Homeoffice den Standards entspricht, die auch im Büro gelten. Vom ergonomisch geformten Schreibtischstuhl bis zum Lichteinfall auf den Bildschirm, erklärt Tobias Werner, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Berlin.
Zum Beispiel auch die Frage, wie groß ist ein Arbeitszimmer? Wie sieht's mit der Sonneneinstrahlung aus? Das sind also unter normalen Bedingungen im Betrieb alles relativ genau geregelt, welche Pflichten der Arbeitgeber hat.
Verstößt der Arbeitgeber gegen diese Regelung, handelt er ordnungswidrig. Ein weiterer Fallstrick beim Homeoffice: Wann ist ein Unfall in den Privaträumen des Arbeitnehmers ein Arbeitsunfall? Wann also zahlt die gesetzliche Unfallversicherung? Die Frage ist nicht ganz so einfach zu beantworten und hat immer mal wieder Gerichte bis zum Bundessozialgericht beschäftigt.
Was im normalen Arbeitsalltag im Büro ohne weiteres versichert ist, nämlich zum Beispiel der Gang auf die Toilette oder der Gang in die Teeküche. Das ist im privaten Bereich nicht der Fall. Was natürlich versichert ist, der Gang zum Faxgerät. Also man rutscht aus, bricht sich das Bein auf dem Weg zum Drucker zu Hause. Das ist ganz klar versichert.
Letztlich geht es beim Homeoffice vor allem um mehr gegenseitiges Vertrauen, sagt Arbeitsrechtler Werner. Schließlich kann ein Arbeitgeber auch nicht kontrollieren, wie viele Stunden seine Mitarbeiter vor dem heimischen Bildschirm sitzen.
Natürlich gilt das Arbeitszeitgesetz auch zu Hause, auch im Homeoffice-Bereich. Das heißt, dass natürlich auch Überstunden nur in gewissem Maße zulässig sind, Ruhepausen einzuhalten sind, dass Ruhezeiten einzuhalten sind. In der Regel wird der Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber beauftragt, die Arbeitszeiten aufzuschreiben. Das ist mit viel Vertrauen verbunden.
Von diesem Mehr an Vertrauen profitieren aber nicht nur die Arbeitnehmer, die sich durchs Homeoffice lästige Pendelei ersparen und so oft auch Familienjob besser unter einen Hut bekommen. Jedenfalls die Mütter. Eine neue Studie der Hans-Böckler-Stiftung kommt zu dem Ergebnis, dass Mütter im Homeoffice 3 Stunden mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, während Väter zu Hause mehr Überstunden machen. In der Regel arbeiten Menschen im Homeoffice mehr und effizienter, sagt auch Karl Brenke. Er forscht für das arbeitnehmernahe Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung zum Thema Homeoffice und sieht noch viel Potenzial.
Bei den Arbeitgebern, die haben eigentlich keine Nachteile. Sie könnten eigentlich die Produktivität erhöhen. Sie müssen es bloß tun wollen.
Doch das fällt vielen Unternehmen schwer. Und so arbeiten derzeit lediglich 12% der Beschäftigten im Homeoffice. 40% könnten dies tun, wovon wiederum 2/3 gerne zu Hause arbeiten würden.
Manfred Götzke über die Risiken und Nebenwirkungen des Arbeitens von zu Hause aus. Und das Thema vertiefen wir jetzt und zwar mit Professor Ute Klammer. Sie ist Direktorin des Instituts für Arbeit und Qualifikation an der Universität Duisburg-Essen. Frau Klammer, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr May.
Frau Klammer, Homeoffice, das klingt so modern, aber führt offenbar in Wirklichkeit zur Verfestigung traditioneller Rollenbilder, so zumindest die Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Wie passt das zusammen?
Ja, das ist eine interessante neue Studie. Es gibt auch Studien, die zu anderen Ergebnissen kommen. Nichtsdestotrotz müssen wir das, glaube ich, sehr ernst nehmen. Es kann natürlich zu verfestigten Rollenbildern führen, wenn Personen mehr die Möglichkeit haben, zu Hause zu arbeiten, weil es gerade für Frauen dann noch schwieriger wird, sich dafür zu rechtfertigen, dass sie eben nicht sich um Familie und Haushalt zu Hause kümmern.
Tja, aber dafür kann man ja einen modernen Arbeitgeber nicht verantwortlich machen, der möglicherweise einfach nur seinen Arbeitnehmern mehr Flexibilität ermöglichen möchte, dass Männer und Frauen diese Flexibilität dann im Endergebnis anders interpretieren.
Nein, in erster Linie kann man da nicht den Arbeitgeber für verantwortlich machen. Das würde ich sofort so unterstreichen. Wir müssen natürlich sehen, dass von Seiten des Arbeitgebers gewisse Richtlinien auch eingezogen werden oder Betriebsvereinbarungen getroffen werden, die sicherstellen, dass Homeoffice nicht zur Selbstausbeutung führt. Wir wissen aus vielfältiger Forschung, dass wir es oft damit zu tun haben, dass Menschen, die die Möglichkeit haben, zu Hause zu arbeiten, dann umso mehr unter Beweis stellen wollen, dass sie verfügbar und leistungsfähig sind. Und das führt natürlich zu mehr Arbeit. Mhm. Das hat erstmal noch nichts mit dem Geschlechterverhältnis zu tun. Aber auf der Seite sehe ich natürlich auch den Arbeitgeber in der Pflicht.
Das heißt, häufig haben ja Arbeitgeber große Sorge vor Homeoffice. So sind ja jetzt auch die Reaktionen auf die Gesetzesinitiativen der SPD. Aber in Wirklichkeit ist es tatsächlich eher so, dass es zu mehr Arbeit führt. Also eher eine Belastung ist, so wie es jetzt zumindest interpretiert wird, ohne Regelung für die Arbeitnehmer.
Nicht zwangsläufig, aber es besteht eine gewisse Gefahr. So muss man das sehen. Wir reden auch von der sogenannten Verfügbarkeitskultur. Früher haben wir immer in Deutschland uns darüber Gedanken gemacht und auch Sorgen gemacht, dass wir so eine Präsenzkultur hatten. Gerade auch aus der Geschlechterforschung wurde dann immer angemerkt, ja, in Deutschland muss man eben noch um 6 Uhr abends oder 7 auf ein Meeting. Das kommt in den skandinavischen Ländern überhaupt nicht vor, weil da viel stärker auch an die Familienbedürfnisse gedacht wird. Heute hat sich das ja stark verändert. Und das wirkliche Problem, was wir oft haben, ist nicht so sehr die Präsenzkultur, sondern die Verfügbarkeitskultur. Das heißt also, es wird erwartet, dass ich meinem Arbeitgeber, meinem Unternehmen oder Betrieb auch dann zur Verfügung stehe, wenn ich zu Hause arbeite, auch am Wochenende bis hin in den Urlaub. Und das sind eigentlich die großen Gefahren von Homeoffice und mobiler Arbeit. Das ist ja mehr als Homeoffice.
Mhm. Das heißt, wie verändern wir diese Verfügbarkeitskultur? Wie kommen wir zu einer Kultur, wie Sie die jetzt ja ganz offensichtlich in Skandinavien dann haben?
Also es gibt vielfältige Ansätze und Möglichkeiten. Also es haben ja einige Konzerne, auch in Deutschland zum Beispiel VW, schon versucht, hier Betriebsvereinbarungen einzuführen, dass man zum Beispiel, dass abends keine Mails mehr über den Server geleitet werden oder dass auch vereinbart wird, dass nicht erwartet wird, dass außerhalb bestimmter Zeiten reagiert wird auf Mails, Anrufe und ähnliche Kontaktaufnahmen. Das sind sicher Möglichkeiten, so etwas einzuschränken. Es hängt auch sehr viel von der Betriebskultur ab und letztlich auch vom Verhalten der Vorgesetzten, ja, wenn die signalisieren, dass sie eine Abgrenzung von Erwerbsarbeit und der Privatsphäre akzeptieren oder auch unterstützen, dann ist schon sehr viel gewonnen.
Braucht man dazu gesetzliche Regelungen? Muss man da ein wenig per Gesetz nachhelfen?
Man kann sicher vieles erstmal auf freiwilliger Basis versuchen, aber dieses sogenannte Nudging, dass wir versuchen, Leute zu bestimmten Verhalten zu bewegen, das hat in Deutschland doch oft seine Grenzen. Das haben wir in vielerlei Hinsicht schon gesehen, mit geschlechtergerechter Bezahlung oder für Frauen in Führungspositionen. Die rein freiwilligen Lösungen haben da oft leider nicht zum Erfolg geführt. Insofern muss man den Bereich erstmal gut beobachten. Wir wissen, dass Beschäftigte beiderlei Geschlechts, Frauen wie Männer, gerne noch mehr Homeoffice machen wollen, weil sie da natürlich auch viel Wegezeiten sparen. Das ist ja nicht aufgedrückt, sondern das ist ein Privileg. Das ist gut, wenn man das kann. Insofern sollte man das unterstützen, aber muss sich schon mit den Folgen auch auseinandersetzen, insofern die Grenzen zwischen Privatsphäre und Arbeit zunehmend verschwimmen.
Was halten Sie denn von der SPD-Initiative bzw. von der Initiative vom Sozialminister Hubertus Heil, das Recht auf Homeoffice gesetzlich zu verankern?
Ich halte das für eine grundsätzlich richtige Initiative, erstmal zu prüfen, ob Homeoffice möglich ist. Das heißt, es ist immer eine Frage der Beweislast. Muss ich als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin beweisen, dass das geht oder nicht geht, oder muss es der Arbeitgeber? Und wenn man, so wie Hubertus Heil es vorschlägt, erstmal davon ausgeht, dass ich ein Recht habe, das zu verlangen, das ist dann so ähnlich wie bei Teilzeit. Ja, wir haben das Teilzeit- und Befristungsgesetz vor Jahren eingeführt. Da wurde auch erst große Sorge geäußert, dass das zu Verwerfungen kommt. Da muss ja der Arbeitgeber nachweisen, dass es nicht geht. Und in den meisten Fällen hat sich herausgestellt, dass das ziemlich geräuschlos dann zu realisieren war, der Anspruch auf Teilzeit. Und ich denke, so ähnlich kann das auch gehen mit mobilem Arbeiten.
Welche gesetzlichen Regelungen bräuchte man dann konkret?
Naja, erstmal das Recht, mobile Arbeit zu beantragen. Mhm. Ja, das kann man sich wirklich so ähnlich wie beim Teilzeit- und Befristungsgesetz, was wir seit 2003, also schon doch lange haben, vorstellen, dass man erstmal dieses Recht hat und da muss geprüft werden. Es gibt sicherlich Fälle, das sind Präsenzberufe, da geht das nicht. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Sie können keine Krankenschwester von zu Hause oder Krankenpfleger von zu Hause arbeiten lassen oder einen Koch, der muss natürlich vor Ort sein. Aber in vielen Berufen ist das ja nicht so klar. Und dann kann man es erstmal als Recht verankern, so etwas zu beantragen. Und dann muss eben geprüft werden, ob es geht, und begründet werden, wenn es nicht geht. Und da wären wir dann schon einen Schritt weiter.
Was wir jetzt ganz am Anfang angesprochen haben, ist das Aufbrechen von Geschlechterrollen. Das funktioniert zumindest nicht konkret direkt mit Homeoffice. Wenn man das aber auch aufbrechen möchte in der Arbeitswelt, was muss man dann tun?
Zum einen muss man sagen, Homeoffice und mobiles Arbeiten enthält viele Potenziale. Trotz dieser sicherlich korrekt durchgeführten Studie jetzt, enthält es viele Potenziale, um Geschlechterrollen ein Stück weit aufzubrechen. Man muss auch daran denken, dass ja sehr viel Wegezeiten, die heute schon einen Großteil der Arbeitszeit ausmachen oder der beruflichen Zeit, die werden ja auch eingespart. Und das ist auch viel Potenzial, das wissen wir, was man dann teilweise der Familie zukommen lassen kann. Um das aufzubrechen, die Geschlechterrollenverteilung, die da sich zu verfestigen droht, muss man natürlich dafür sorgen, dass Frauenberufe auch gut bezahlt werden und Frauenerwerbstätigkeit nicht immer so als zweite Erwerbstätigkeit im Haushalt betrachtet wird. Wenn das so ist, dann ist es eben klar, wie auch schon bei der Elternzeit, dass in der Regel dann doch, dass die Frauen sind, die das in Anspruch nehmen und auch sich dann in dieser Zeit um Familie kümmern. Das hat also sehr viel auch mit Rollenbildern zu tun, die aber nicht nur individuelle Rollenbilder sind, sondern durch unsere institutionellen Rahmenbedingungen in dieser Gesellschaft sehr verfestigt sind.
Sagt Ute Klammer, sie ist Direktorin des Instituts für Arbeit und Qualifikation an der Universität Duisburg-Essen. Frau Klammer, vielen Dank.
Vielen Dank.
Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Seit gestern Morgen ist Venezuelas selbsternannter Interimspräsident Juan Guaido wieder im Land und er ist immer noch nicht verhaftet worden, so wie es Machthaber Nicolas Maduro angekündigt hat. So geht das Nervenspiel der beiden Präsidenten weiter, beobachtet von unserem Reporter Burkhard Birke in Caracas und uns jetzt auch live zugeschaltet. Herr Birke, Guaido ist also weiter frei. Wie hat er den Tag genutzt?
Er hat ihn genutzt, indem er mit Gewerkschaftsvertretern aus den öffentlichen Unternehmen gesprochen hat. Und was sich abgezeichnet hat auf einer anschließenden Pressekonferenz, ist, dass er zu einem Generalstreik mobilisieren möchte. Es ist interessant, ich habe mit vielen Gewerkschaftsvertretern von öffentlichen Unternehmen, etwa Krankenhäusern oder so, gesprochen. Die Enttäuschung über die Regierung, über Präsident Maduro ist riesig, zumal zum Beispiel in den Krankenhäusern, es gibt keine Medikamente, es gibt keine medizinischen Geräte, die Patienten müssen ihr Essen selbst mitbringen. Also katastrophale Zustände und all das führt natürlich dazu, dass selbst eingefleischte Sozialisten, Chavisten jetzt ihrer Regierung den Rücken kehren und sich eher dem Lager von Guaido zuwenden.
Wie reagiert denn der Machthaber Maduro?
Nun, der Machthaber hat heute am Karnevalstag, auch in Venezuela ist Karnevalstag, es war heute ein Feiertag, aber es war ein spezieller Tag, denn heute ist genau vor 6 Jahren Hugo Chavez, also der große Held der Revolution des 21. Jahrhunderts, des Sozialismus des 21. Jahrhunderts, das war ja das Schlagwort von Chavez, und Maduro ist sein Nachfolger und er will dieses Erbe verteidigen, das hat er noch einmal bei einem Festakt im Quartel de la Montaña, also in einer Kaserne, betont und hat gegen die Imperialisten, gegen diejenigen, die das Ganze zerstören wollten, zum Kampf aufgerufen und mobilisiert. Und genau wie Guaido für das Wochenende, für den kommenden Samstag, zu einer Großkundgebung aufgerufen hat, hat nun Nicolas Maduro auch seine Anhänger am Tag der Frauen, am Samstag jetzt, dem 9. März, für eine Großdemonstration aufgerufen. Also hier geht jetzt das Mobilisieren der Massen auf beiden Seiten los.
Sind es denn noch viele Massen, die hinter Maduro stehen?
Ich habe mit einem Soziologen, einem sehr angesehenen Soziologen, Trino Marques von der Universidad Central, heute gesprochen, der schätzt, dass Maduro höchstens noch ein Fünftel, wenn überhaupt, der Bevölkerung hinter sich hat angesichts der katastrophalen Versorgungslage. Aber es ist natürlich ein Fünftel, das stark zu ihm hält und vor allen Dingen hält das Militär noch nach wie vor zu Maduro. Und mit Militär und mit Gewalt kann man natürlich auch das Volk unterjochen.
Wie lange kann er das noch, wenn er sich jetzt noch nicht mal getraut hat, Guaido festzusetzen?
Nun, ob er sich nicht getraut hat oder ob es nun Offiziere waren, die Befehle nicht befolgt hat, das ist im Moment eine Frage, über die man sich hier auch im Journalistenkreisen den Kopf zerbricht. Also beide Varianten sind möglich. Ich glaube aber auch, dass Maduro es vermeiden wollte, noch zusätzlich den internationalen Druck gegen ihn zu verstärken. Denn vor der Tür am Flughafen wartete eine Gruppe von Diplomaten, unter anderem auch mit Beteiligung des deutschen Botschafters, aber auch anderer südamerikanischer Staaten, die eben Guaido in Empfang genommen haben, sozusagen, plus zahlreiche Anhänger, die ihn dann sogar bis zu seiner Haustür begleitet haben, damit nun ja nichts passiert. Also hier das Damoklesschwert der Verhaftung schwebt nach wie vor über Guaido, aber er ist sich voll des Risikos bewusst. Ich habe auch mit seinen engsten Mitarbeitern gesprochen, die sagten, er hatte durchaus damit gerechnet, gestern damit festgenommen zu werden, aber er geht dieses Risiko ein. Und was sich abzeichnet, ist, dass mit Guaido sich die Opposition Opposition wieder geeint hat. Die Opposition, die ja in den letzten Monaten und Jahren eher zerstritten war. Und genau das ist der Hoffnungsschimmer, der sich abzeichnet. Aber der Schlüssel für einen Machtwechsel liegt nach wie vor beim Militär.
Herr Birke, Sie waren in den letzten Jahren immer wieder für uns in Venezuela vor Ort, um zu berichten. Und Sie haben mir gesagt im Vorgespräch, wir müssen noch mal über den Hunger reden, weil sich die Situation seitdem noch einmal dramatisch verschärft hat. Inwiefern?
In den letzten 2 Jahren, sagte mir auch Trino Marques, der Professor von der Universidad Central, hat der Durchschnittsvenezolaner 11,5 Kilo abgenommen. Das Bruttoinlandsprodukt ist in den letzten 5 Jahren um die Hälfte gefallen. Die Ölproduktion ist in den letzten Jahren in der Regentschaft von Nicolas Maduro, in den ersten 6 Jahren seiner ersten Präsidentschaft, von 3,2 bis 3,5 Millionen Fass pro Tag auf nur noch 1 Million runtergegangen. Und Öl ist das Lebenselixier dieses Landes. Mit dem Ölexport hat Venezuela bisher immer alles bezahlt. Also es versiegt hier die Lebensquelle. Die Hälfte der Kinder gehen nicht mehr regelmäßig zur Schule, weil es entweder keine Transportmöglichkeiten gibt, weil es kein Essen gibt, aus verschiedensten Gründen. Die Krankenhäuser, habe ich eben schon geschildert, haben keine Medikamente. Es ist also wirklich eine sehr, sehr drastische Situation. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass man mit einem Mindestlohn gerade mal 2 Kisten große Eier kaufen kann.
Live aus Caracas. Wir werden ihn in den nächsten Tagen immer wieder hören, unseren Deutschlandfunk-Reporter Burkhard Birke. Bisher vielen Dank. Hier ist der Deutschlandfunk mit Das war der Tag. 23.35 Uhr ist es Zeit für unsere Kurzberichte. Der von den oppositionellen Demokraten beherrschte US-Kongress hat weitreichende Untersuchungen gegen Donald Trump eingeleitet. Es geht um sein Verhältnis zu Russland, Justizbehinderung und Amtsmissbrauch. Nachdem er anfänglich noch Kooperation angekündigt hat, regierte Trump nun heute erbost. Thorsten Teichmann.
Für Präsident Trump sind die Untersuchungen des US-Kongress eine aufgeblähte und verzweifelte Suche nach einem Verbrechen. Trump textet in der Früh, in Wirklichkeit sei das Vorgehen der US-Demokraten ein Verstoß gegen das Gesetz. 81 Briefe seien an unschuldige Menschen geschickt worden, um sie zu belästigen. Der Präsident hat damit seinen ursprünglichen Ton wiedergefunden, nachdem er gestern nur knapp erklärt hatte, er werde mit allen zusammenarbeiten. Für Trump bieten die Ermittlungen der Demokraten eine Chance. Er kann seine Kritiker als Feinde des Landes verunglimpfen, die ihm die Präsidentschaft stehlen wollen. Bei seiner Basis kommt das an. Der Justizausschuss unter Führung der US-Demokraten hatte gestern mehr als 80 Personen aus dem direkten Umfeld von Trump aufgefordert, Dokumente zu übergeben. Die Demokraten werfen dem Präsidenten Korruption, Machtmissbrauch und Behinderung der Justiz vor. Der wichtige Geheimdienstausschuss des US-Kongress will außerdem herausfinden, was Trump und Russlands Präsident Putin während eines Vier-Augen-Gesprächs beraten haben.
Ein gewalttätiger Islamist hat in einem Hochsicherheitsgefängnis in der Normandie 2 Wärter mit einem Messer schwer verletzt. Sabine Wachs.
Der Angriff auf 2 Gefängniswärter in einem Hochsicherheitsgefängnis in der Normandie wird von den französischen Behörden als Terrorakt eingestuft. Justizministerin Nicole Belloubet erklärte, es sei ohne Zweifel von einer terroristischen Tat auszugehen. Wie eine Gefängniswärterin berichtet, soll der Häftling Aloua Akbar Gott ist groß gerufen haben, während er 2 Wärter mit einem Keramikmesser angriff und einen von ihnen schwer verletzte. Die Tat geschah im Besucherbereich des Gefängnisses. Der 27-jährige Mann sitzt eine 30-jährige Haftstrafe ab. Er ist in Behörden als radikalisierter Islamist bekannt.
Knapp 6 Wochen nach dem verheerenden Dammbruch in Brasilien mit mehr als 300 Todesopfern gibt es schwere Vorwürfe gegen den deutschen TÜV Süd. Ivo Maruschek.
Die TÜV-Ingenieure sollen den Unglücksdamm als stabil bewertet haben, obwohl andere Prüfer das Bauwerk nicht abnehmen wollten. Der Damm brach am 25. Januar. Daraufhin verschüttete eine Schlammlawine Teile eines Eisenbergwerks und mehrere Wohnviertel der Stadt Brumadinho. Dabei kamen rund 300 Menschen ums Leben. Bis jetzt wurden 180 Leichen geborgen. Aus Unterlagen der Staatsanwaltschaft geht hervor, dass vor einigen Monaten eine andere Firma mit der Überprüfung des Damms und des Rückhaltebeckens beauftragt war. Ein Tochterunternehmen des französischen Energieversorgers Engie. Diese Prüfer sollen erhebliche Mängel an dem Damm festgestellt haben. Jedenfalls wollten sie die Stabilität nicht bescheinigen. Daraufhin entzog der Bergbaukonzern Vali den Prüfern den Auftrag und ließ ein neues Gutachten vom TÜV Süd erstellen. Die TÜV-Ingenieure haben dem Damm im September Stabilität bescheinigt. Inzwischen ist aber auch klar, dass der Bergbaukonzern massiven Druck auf die Prüfer ausübte, um dieses positive Gutachten zu bekommen. Am Wochenende hatten Konzernchef Schwarzmann und weitere Führungskräfte ihren Rückzug von der Spitze des Vali-Konzerns erklärt, allerdings nur vorläufig.
Und zweimal Fußball, zunächst die Champions League, wo das Wunder heute ausgeblieben ist. Borussia Dortmund hat auch das Rückspiel gegen Tottenham Hotspur aus London verloren. Burkhard Hupe.
Das erhoffte Wunder ist ausgeblieben. Borussia Dortmund ist ausgeschieden aus der Champions League. Wieder eine Niederlage gegen Tottenham, dieses Mal mit 0:1 nach dem 0:3 im Hinspiel. Und zum zweiten Mal muss man festhalten, dass Dortmund sich auch ein bisschen selbst geschlagen hat. Denn vor allen Dingen in der ersten Halbzeit vor 66.000 Zuschauern zeigte der BVB, wozu er imstande ist auf internationaler Bühne. 5-6 richtig gute Möglichkeiten, aber allesamt wurden sie nicht genutzt. Lag auch daran, dass Hugo Lloris, der französische Nationaltorhüter in Diensten von Tottenham, einen überragend starken Abend erwischt hatte. Und dann in der zweiten Halbzeit eine Unachtsamkeit in der Deckung des BVB und gleich in der 48. Minute das Tor des Abends durch Harry Kane, den WM-Torschützenkönig von Russland. Danach war die Partie gelaufen. Tottenham steht im Viertelfinale, der BVB ist raus.
Und übrigens ebenfalls raus ist Titelverteidiger Real Madrid nach einem 1:4 zu Hause gegen Ajax Amsterdam. Und noch einmal Fußball. Bundestrainer Joachim Löw treibt ein halbes Jahr nach der WM-Blamage in Russland den Umbruch weiter voran und verzichtet vorerst auf die drei Weltmeister vom FC Bayern, Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller. Taufik Khalil berichtet.
Das war so nicht zu erwarten. Müller, Boateng und Hummels, drei Säulen aus dem siegreichen WM-Team von 2014, ab sofort nicht mehr mit dabei. Das Ende dreier großer Nationalmannschaftskarrieren. Bundestrainer Joachim Löw macht ernst. Der Umbau der DFB-Elf geht mit dieser Entscheidung Löws in eine neue Phase. Den drei Bayern-Spielern wurde diese Entscheidung heute von Bundestrainer Löw und Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff in München persönlich mitgeteilt. Auch der DFB in Frankfurt bestätigte diesen Schritt. Es sei ein deutliches Signal der Erneuerung. So erhielten die jungen Nationalspieler den nötigen Raum zur Entfaltung, den sie jetzt aber auch nutzen müssen, so Löw. Die Nationalmannschaft trifft sich übernächste Woche Mittwoch in Wolfsburg zum Testspiel gegen Serbien. Vier Tage später wird's dann ernst im EM-Qualifikationsspiel in Amsterdam gegen die Niederlande.
Und von Felix Mansel weiter zur Frankfurter Börse und zwar zu Viktor Goitka.
An der Börse in Frankfurt blickten die Anleger heute Richtung Osten und lauschten den Worten des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang. Der hatte eine zwiespältige Nachricht zu überbringen. Einerseits einen Stimmungskiller. Nur noch 6 bis 6,5% werde die chinesische Wirtschaft in diesem Jahr wachsen. Das voraussichtlich geringste Wachstum seit knapp 30 Jahren. Und dass China das offen zugibt, das macht manchem Angst. Europäische Autowerte geraten daher heute unter Druck, denn für sie ist China ein enorm wichtiger Markt. Aber die Chinesen hatten auch eine gute Nachricht. Sie werden Geld in die Wirtschaft pumpen, das versprachen sie, und zwar massig. Mit Steuersenkungen und Krediten will das Regime den Unternehmen helfen und die Nachfrage im Land ankurbeln. Den DAX rettet das am Ende leicht ins Plus. Er schließt 0,2% höher bei 11.620 Punkten. Besonders im Fokus der Anleger standen heute Bankaktien. Denn viele Zeitungen und Magazine überall in Europa veröffentlichten heute Recherchen zu dubiosen russischen Geldern, die vor allem über estnische Banken gen Westen geschleust worden sein sollen. Unter anderem auf Kundenkonten bei einem Vorgänger der Raiffeisenbank International aus Österreich oder zu einer Tochter der niederländischen ABN AMRO, so sagen es die Rechercheure. All diese Banktitel straften Anleger deswegen heute ab.
Sie hören, das war der Tag im Deutschlandfunk. 23.43 Uhr ist es gleich. Kanadas Premierminister Justin Trudeau gilt gerade in Zeiten von Donald Trump für viele Liberale weltweit als großer Hoffnungsträger. Smart und weltoffen präsentiert er sich stets. Er plädiert für weltweite Zusammenarbeit und mehr Umweltschutz. Doch zu Hause weht dem Sunnyboy der Liberalen mittlerweile starker Wind ins Gesicht. Eine Korruptions- und Schmiergeldaffäre sowie der anschließende Rücktritt von zwei Ministerinnen könnten ihm das Amt kosten. Die Mehrheit schwindet und im Oktober muss sich Trudeau Wahlen stellen. Kai Clement berichtet.
Die Lichtgestalt, sie strahlt nicht mehr. Justin Trudeau war angetreten als Mr. Charming, als Mann, der seinem Land einen anderen, einen offenen Politikstil versprochen hatte und Sunny Ways, eine sonnige Zukunft. Jetzt aber steckt er seit Wochen tief in einer Regierungskrise und Erklärungsnöten. Erst gestern verlor er eine weitere Ministerin. Jane Philpott hat die Regierung verlassen. Ich möchte etwas ansprechen, was sicher viele von Ihnen beschäftigt. Jane Philpotts Kabinettsrücktritt. Ich weiß, dass Frau Philpott sich seit einiger Zeit mit dem Gedanken getragen hat. Ich bin zwar enttäuscht, verstehe aber Ihren Schritt und möchte ihr für ihre Arbeit danken.
And I want to thank her for her service.
Vor einem Monat hatte die Zeitung Globe and Mail berichtet, die Regierung habe sich in den Bestechungsskandal um ein großes kanadisches Bauunternehmen eingemischt. Die Firma SNC-Lavalin soll Millionen an die Familie des ehemaligen libyschen Machthabers Gaddafi gezahlt haben, um sich Aufträge zu erschleichen. Als das aufflog, sei Druck auf Justizministerin Jody Wilson-Raybould ausgeübt worden. Sie solle sich mit der Firma außergerichtlich einigen, statt strafrechtlich vorzugehen. Wilson-Raybould protestierte, wurde erst versetzt, trat dann Mitte Februar zurück und äußerte sich dann vergangene Woche vernichtend vor einem Parlamentsausschuss. Sie sprach von verschleierten Drohungen. Über einen Zeitraum von ungefähr 4 Monaten zwischen September und Dezember 2018 habe ich die dauerhafte und nachhaltige Bemühung vieler Leute aus der Regierung erlebt, sich politisch in meine Arbeit als Strafverfolgerin einzumischen. Auch Trudeau selbst habe mit ihr über den Fall gesprochen, zugleich verneint, dass er sich damit in ihr Ressort einmischen wolle. Immer wieder habe man sie gewarnt, auch Trudeau selbst, dass ein strafrechtlich geschwächtes Unternehmen vielen Mitarbeitern kündigen könne. Der auf sie ausgeübte Druck sei hartnäckig und teils unangemessen gewesen. Ihr gehe es um nicht weniger als Integrität und ihre wichtigsten Werte.
I was taught to always hold true to your core values and principles and to act with integrity.
Die Regierung zerfalle von innen heraus, so kommentiert die Zeitung Globe and Mail. Laurie Turnbull von der Dalhousie-Universität spricht von einer Katastrophe für die Regierung. Und Historiker Ken Coates nennt das Ganze die größte Kabinettsrevolte seit 50 Jahren.
Massiver Gegenwind für Kanadas Politpopstar Justin Trudeau, Kai Clement berichtet. Anderer Kontinent, anderes politisches Lager, andere Probleme. Viktor Orbán, dem rechtslastigen ungarischen Regierungschef und seiner Fidesz-Bewegung droht der Rauschmiss aus der konservativen europäischen Parteienfamilie der EVP. Mit seiner jüngsten Plakatkampagne gegen EU-Kommissionspräsident Juncker habe er eine rote Linie überschritten, so die Meinung in weiten Teilen Europas, auch beim EVP-Spitzenkandidaten für die EU-Wahl Manfred Weber. Der fordert den sofortigen Stopp und eine Entschuldigung, doch Orbán gibt sich Stand jetzt weiter uneinsichtig. Während er damit bei den Rechten europaweit zum Star avanciert, blickt ausgerechnet die ungarische Opposition mit Sorge auf das Kräftemessen. Clemens Fehrenkotte.
Im Lager seiner Parteifreunde stoßen die jüngsten Äußerungen von Ministerpräsident Viktor Orbán auf breite Zustimmung. Dessen Kritiker in den Reihen der Europäischen Volkspartei, EVP, als nützliche Idioten zu bezeichnen, sei zutreffend, meint der ungarische Europaabgeordnete Tomasz Deutsch von Orbáns Fidesz-Partei. Dies beziehe sich vor allem auf EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Er gehört in die Kategorie, entweder erkennt er nicht, dass er den Interessen der Rivalen der EVP dient, oder er erkennt das, aber macht trotzdem weiter. Das ist seine Entscheidung. Sein politisches Ziel habe Orbán bereits längst erreicht, glaubt Nora Haidu vom Budapester Meinungsforschungsinstitut IDEA. Die umstrittenen Plakate mit den Konterfeis von Juncker und Orbáns Intimfeind, dem ungarischstämmigen US-Milliardär George Soros, hätten ihren Zweck erfüllt. Im Lager der europäischen Rechten, vor allem in Italien und Frankreich, sei der ungarische Ministerpräsident inzwischen zu einem Fixstern aufgestiegen. Man sieht es, dass Viktor Orbán mit der EVP ein Spiel spielt. Mal bin ich ein bisschen drin, mal ein bisschen draußen. Solange es wichtig und nützlich ist, dass Fidesz Mitglied der EVP ist, der größten Fraktion im Europaparlament. Inzwischen hat er so eine Rhetorik, damit er mit Salvini oder Le Pen den Radikalen kokettiert. Er probiert, deren Held zu sein. Und wir sehen es schon, dass sich bei den Demonstrationen der nationalen Rechten Orbán zu einem Helden entwickelt hat. Die Stimmung im eigenen Lande ist allerdings alles andere als antieuropäisch. 85% der befragten Ungarn unterstützten im Januar dieses Jahres die Europäische Union, wie eine am Montag veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Median ergab. Höher war dieser Zustimmungswert zur Europäischen Union in Ungarn seit dem Beitritt des Landes 2004 nicht. Auch bei den Wählern von Orbáns Fidesz-Partei verzeichneten die Demoskopen den gleich hohen Anteil. 85% sprachen sich für die EU aus. Ungarns Oppositionsparteien hegen bereits seit längerem Zweifel daran, ob Orbán mit seiner janusköpfigen EU-Politik weiterhin in der Lage sein würde, die für Ungarns Bruttosozialprodukt bedeutsamen EU-Fördermittel in gleichem Umfang aufrechtzuerhalten wie bislang. István Udehedi, Europaabgeordneter der ungarischen Sozialisten. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass der ungarische Ministerpräsident in den kommenden Jahren mit den Spitzen der EU-Institutionen über Entwicklungsgelder für Ungarn verhandeln möchte, wie er für die Interessen des Landes kämpfen wird, wenn er alle christdemokratischen Spitzenpolitiker, die aus der eigenen Parteifamilie kommen, als Idioten bezeichnet. Orbáns Ankündigung, ab Mitte des Monats auf den umstrittenen Plakaten das Konterfei von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker durch das seines sozialdemokratischen Stellvertreters Franz Timmermans austauschen zu wollen, betrachten politische Analysten in Budapest eher als taktisch bedingte Augenwischerei. Zwar sei Timmermans der Spitzenkandidat der europäischen Sozialdemokraten, aber Juncker und Timmermans verkörperten eben die gleichen europapolitischen Institutionen.
Aus Ungarn Clemens Fehrenkotte. Chef des Bundesnachrichtendienstes, Vorsitzender der FDP und 6 Jahre lang Außenminister. Das alles war Klaus Kinkel, bevor er sich 1998 in den Ruhestand verabschiedete. Nun ist er im Alter von 82 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Frank Kapellan mit einem Nachruf.
Denke ich an Deutschland, bin ich doch manchmal ein klein wenig in den Schlaf gebracht, weil ich mir Sorgen mache.
Klaus Kinkel, einer, der immer schon für Politik brannte und doch nie ein klassischer Politiker sein wollte. Justizminister, Außenminister, Vizekanzler, FDP-Chef. Ämter, in denen er immer wieder aneckte.
Ich war unbequem, ja. Ich war sehr unbequem, da war ich ja stolz drauf.
1936 wird er in Metzingen am Fuß der Schwäbischen Alb geboren. Eigentlich wollte er Arzt werden, wie sein Vater. Am Ende studiert er Jura.
Ich bin kein klassischer Politiker gewesen und auch hoffentlich nie geworden.
Sein Weg ist eng verbunden mit Hans-Dietrich Genscher. Als Innenminister macht Genscher ihn zum Büroleiter. Als er 4 Jahre später ins Außenamt wechselt, bleibt Kinkel an seiner Seite. In die FDP allerdings tritt er erst 1991 ein. Unabhängig habe er immer bleiben wollen.
Hans-Dietrich Genscher ist mein politischer Ziehvater. Und als er mich damals im Jahr 1969-70 gefragt hat, ob ich persönlicher Freund von ihm werden will, habe ich gesagt, ja. Mache ich aber, Herr Genscher, das bedeutet nicht, dass ich jetzt in Ihre Partei eintrete.
1979 wird Kinkel Chef des Bundesnachrichtendienstes, danach Staatssekretär, schließlich Justizminister unter Helmut Kohl. Als Außenminister Hans-Dietrich Genscher 1992 überraschend zurücktritt, schlägt die Stunde des Ziehsohns. Mit seiner schnörkellosen Art sorgt er für Widerspruch. Die EU-Erweiterung und der Krieg auf dem Balkan fallen in seine 6-jährige Amtszeit. Der Völkermord in Ruanda oder das Massaker von Srebrenica prägen ihn.
Was ich empfunden habe, war, dass ich leider Gottes so relativ wenig bewegen konnte, vor allem was die Ungerechtigkeit der Welt anbelangt. Das war etwas, worunter ich auch gelitten habe.
Guten Morgen, Herr Kinkel.
Guten Morgen.
Wir sind mit dem Bundesaußenminister am Telefon verbunden. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Das war Bundesaußenminister Klaus Kinkel. Vielen Dank für das Gespräch. Danke nach Bonn.
Im Deutschlandfunk ist er als oberster Diplomat der Republik ein häufiger Gesprächspartner. Als Vorsitzender der Freien Demokraten aber bleibt er glücklos. Von 1993 bis 1995 führt Kinkel die Liberalen. Bei vielen Landtagswahlen scheitert die FDP während dieser Jahre an der 5%-Hürde. Dem Schwaben gelingt es nicht, seiner Partei innenpolitisch Profil zu geben.
Herr Möllemann, geben Sie jetzt Ruhe! Geben Sie jetzt Ruhe!
Innerparteiliche Konflikte zermürben ihn. Der Spagat zwischen Außenamt und Parteivorsitz gelingt ihm nicht. Im Rückblick urteilt er später schonungslos.
Naja, also ich bin damals ja Parteivorsitzender geworden, weil die Partei meinte, es sei kein anderer da. Das war übrigens die größte Fehlentscheidung meines Lebens.
Außenminister bleibt er bis zum Ende der Ära Kohl. 2002 verlässt er endgültig den Bundestag. Dass er seine Ämter ordentlich ausgeübt habe, das solle mal in den Geschichtsbüchern über ihn stehen, hat er im Zeitzeugengespräch unseres Senders erklärt. Mehr nicht. Und ans Memoirenschreiben hat Klaus Kinkel nie gedacht.
Für mich sind Memoiren von vielen Politikern zu schnell im Ramschkasten der Bahnhofsbuchhandlungen zu finden. Ich will da keine Verherrlichung. Ich habe in meinem Leben nie einen Orden angenommen und wollte also auch nicht in besonderer Weise gefeiert werden.
zum Tod des früheren Außenministers Klaus Kinkel, Frank Capellan. Und jetzt ist Helena Baas aus der Nachrichtenredaktion bei mir im Studio mit einer ersten Auswahl der Kommentare der Zeitungen von morgen.
Die Vorschläge von Frankreichs Präsident Macron zur Reform der EU stehen im Mittelpunkt der Kommentare. Die Zeitung Die Welt kann mit den Ideen nur wenig anfangen. Einige von Macrons Vorschlägen sind sinnvoll, etwa der zum Schutz des Schengen-Raums. Andere liegen mit dem liberalen Credo über Kreuz, etwa seine Ideen zur Regelung des Wettbewerbs und vor allem zu einer im Grunde EU-staatlich gesteuerten Industriepolitik. So freiheitlich er anhebt, am Ende stehen bei Macron fast immer der Staat und seine Machtvollkommenheit an erster Stelle. Ausschweifend, ausdrucksstark, ambitioniert. Diese Worte findet die Hannoversche Allgemeine Zeitung für das Plädoyer. Wendet sich Macron offiziell an die 500 Millionen EU-Bürger, so geht es ihm doch vor allem um die Gunst der 67 Millionen Franzosen. Er versucht den Weg aus der Krise. Auch indem er sich als europäischer Heilsbringer in Szene setzt. Ist er das aber wirklich? Die Volksstimme aus Magdeburg ergänzt: Sicher handelt der französische Präsident aus nationalem Interesse. Das aber definiert er zu Recht auch als ein europäisches. Wenn andere auf dieser Welt pausenlos verrückt spielen, kann Macrons Europa First darauf eine Antwort sein. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz hält die Devise für gewagt, aber auch für logisch. Am deutlichsten wird sie bei der Forderung nach einer neuen Industrie- und Handelspolitik, die verhindern soll, dass europäische Firmen im Kampf der Amerikaner und Chinesen um die globale Hegemonie einfach platt gemacht werden. Ideen sind noch keine Politik, aber ohne Ideen verliert Politik die Richtung. Deshalb lohnt es sich, über Macrons Europavision zu diskutieren. Die Nürnberger Nachrichten finden es ebenfalls falsch, die Vorschläge abzutun. Es reicht keineswegs, nur vom Friedensprojekt Europa zu schwärmen. Es ist viel zu wenig, sich darauf auszuruhen. Also nur ran an Antworten auf Macrons Ideen, nicht nur, aber vor allem in Berlin. Auch das Straubinger Tagblatt fordert von Deutschland mehr Unterstützung für den französischen Präsidenten. Kanzlerin Merkel blockiert Macrons Ideen zwar nicht, aber von einem wünschenswerten Schulterschluss mit Frankreich ist sie auch weit entfernt. Dabei wären konkrete gemeinsame Initiativen das Gebot der Stunde. Einige der morgigen Zeitungen beschäftigen sich auch mit Fußball. Konkret mit der Entscheidung von Nationaltrainer Löw, die Spieler Mats Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng nicht mehr zu berücksichtigen. Die Braunschweiger Zeitung hält das für Aktionismus. Der Bundestrainer, der nach 10 erfolgreichen Jahren im Amt auch etwas überheblich und blind für alle, Entschuldigung, die Luft ist ein bisschen weg, ja. für alle Warnungen ins größte WM-Debakel der DFB-Geschichte stolperte, macht nun einen auf harten Hund.
Vielen Dank, Helena Baas aus der Deutschlandfunk Nachrichtenredaktion. Geschafft. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Hier geht's nach den Hymnen und den Nachrichten weiter mit der Kultursendung Fazit. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Philipp May. Kommen Sie gut durch die Nacht. Bis bald und tschüss.